Prolog. Januar 2020. L'Étranger öffnet die Tür, lässt den Blick durch den Raum wandern und lächelt zufrieden. Das Drei-Sterne-Hotel ist asketisch, aber für seine Zwecke ist das Zimmer perfekt. Ein fahles Licht geht an, als er die Schlüsselkarte in das Lesegerät steckt. Er stellt die Louis Vuitton-Sporttasche auf den Boden und spürt, wie sein Arm entlastet wird. Seit er das Schiff verlassen hat, hat er die Tasche nicht mehr losgelassen. Seine Finger haben den Ledergriff auf dem ganzen Weg von der Landebrücke im Hafen bis zum Taxi und ins Hotel umklammert. Gemächlich tritt er an das große Fenster. Es geht auf einen Platz hinaus. Die Menschen, die ihn bevölkern, gleichen von der obersten Etage des Hotels aus kleinen Zinnsoldaten. Das sind sie wohl auch. Soldaten ihres eigenen Lebens auf dem Weg zu den unbedeutenden Kämpfen ihres Lebens. Lemminge. Am Rand des Platzes vor einem Bürogebäude aus Granit findet eine Art Demonstration statt. Dutzende Menschen in Steppjacken halten große Transparente hoch. Zwei Polizeifahrzeuge sind vor Ort. Die Gesetzeshüter sind ausgestiegen und beobachten die Situation scheinbar teilnahmslos. L'Étranger lacht leise auf. Er hat nie demonstriert. Warum auch? Er hat es immer vorgezogen, in der Menschenmenge zu verschwinden, statt Aufmerksamkeit zu erregen. Außerdem bewirkt man keine bleibende Veränderung, indem man sich mit ein paar Dutzend Leuten auf irgendeinem scheiß Marktplatz versammelt. Ein schöner Gedanke, vielleicht, aber mehr auch nicht. Gerade wenn er eine Menschenmenge betrachtet, empfindet er sie mitunter. Diese vollständige Isolation und Ausgeschlossenheit, die seit der Pubertät an ihm nagen. Aber dieses Gefühl hat ihn nie deprimiert. Im Gegenteil, es ist eine Art Erleuchtung, die ihm in seiner Jugend zuteil geworden ist. Er versteht etwas, das die meisten normalen Sterblichen nicht sehen wollen. Nichts, was wir tun oder ungetan lassen, hat letztlich irgendeine Bedeutung. Ein neuer Tag bricht an, dann ein weiterer, immer wieder, bis keiner mehr anbricht. Das gilt für ihn selbst, für die Nachbarn und für das ganze Universum. L'Étranger zieht die Vorhänge zu und hebt die Sporttasche auf das Bett. Er holt den Laptop heraus und öffnet ihn. Das Gerät rattert eine Weile, dann erscheint das Konversationsfenster des Tornetzes. Die Finger senken sich auf die Tasten und schreiben eine kurze Nachricht. I'm in town, waiting. Dann schließt er das Mailfenster und öffnet eine Textdatei. Er starrt eine Weile auf die Seite, die auf dem Bildschirm erscheint. Der existenzialistische Nihilismus im Werk von Albert Camus. Das Thema seiner Doktorarbeit ist kühn und wird in Wissenschaftskreisen mit Sicherheit auf Kritik stoßen. In der Regel wird der existenzialistische Nihilismus eher mit Sartres Werken in Verbindung gebracht, wegen dessen atheistischer Weltanschauung. Aber er glaubt, dass Camus, ungeachtet seines Agnostizismus, in seinen Werken exakt dieselben Themen behandelt, wenn auch aus einer menschlicheren Perspektive. Ihr werdet schon sehen, ihr Schafsköpfe. Wenn jemand die Bedeutungslosigkeit der Existenz kennt, dann ich. L'Étranger holt ein Taschentuch hervor und wischt einen Fingerabdruck vom Monitor ab. Ein Kapitel seines Lebens nähert sich dem Ende. Diesen letzten Auftrag muss er noch erledigen, dann kann er sich auf seine akademische Laufbahn konzentrieren. Vielleicht bekommt er eine Stelle an der Universität, vielleicht nicht. Auch das hat letztlich keine Bedeutung. Das heißt aber nicht, dass er irgendetwas ohne Gegenleistung tun würde. Wie Joker in The Dark Knight sagt, if you're good at something, never do it for free. Er holt eine Biografie von Søren Obi Kierkegaard aus der Tasche. In dem Buch liegen zwei Fotos. Zwei Personen, die den Rest seines Studiums finanzieren werden. Durch ihren Tod. Der Kasten des alten Aufzugs scheppert im Schacht. Unter der Decke surrt das Drahtseil. Verdammter gieriger Scheiße. Ilje Zetterborg riecht das aufdringliche Rasierwasser seines Leibwächters und rümpft die Nase. Er denkt an die Worte auf den Transparenten, die er vor einer Stunde durch die getönten Scheiben des Maybach betrachtet hat. Seine Finger krümmen sich kurz wie zur Faust, die Hände fühlen sich schwach an. Die undankbaren Idioten wissen nicht, wovon sie sprechen. Ilje verlässt den Aufzug und geht mit dem Schlüssel in der Hand die paar Schritte zu seiner Wohnungstür. Jonas schließt das Gitter des Aufzugs hinter sich. Das metallische Knacken weckt bei Eliel nostalgische Gefühle. Das Geräusch erinnert an die mechanischen Geräte früherer Zeiten, an Eisen- und Metallteile, die nach Schmieröl rochen, durch Federn, Dampf oder Schwerkraft bewegt wurden und den Menschen Arbeit abnahmen. Dagegen ist die moderne Technologie völlig geruchs- und geschmacklos. Maschinen, die man mit den Händen bedienen konnte, haben sich in eine Serie ausgeklügelter Algorithmen und Mechanismen verwandelt, deren Funktionsweise so abstrakt ist, dass die Werbe- und Kommunikationsprofis sie in schöne Geschichten verpacken müssen, um ihnen wenigstens ein bisschen Leben einzuhauchen. Da können die Millennials sagen, was sie wollen. Früher war alles besser. Du hast diese Stadt getötet, Zetterborg. Als Eliel Zetterborg auf den Tag genau vor 50 Jahren mit Etu Monto die EZEM Rohrsystem AG gründete, konnte man aus dem Namen des Unternehmens noch auf seinen Geschäftsbereich schließen. In der Werkstatt im Industriegebiet Hertoniemi fummelte man damals nicht an Computern herum, sondern schmiedete und drehte Teile, aus denen etwas Reelles und Greifbares gebaut wurde. Keine Stromleitungen und Transistoren, sondern nach Blut und Schweiß riechender Stahl. Schwerindustrie im wahrsten Sinn des Wortes. Eliel schließt die Augen und spürt den süßen Geruch des glühend heißen Metalls in der Nase, hört das Knistern, das entsteht, wenn die Schweißer sich hinten in der südlichen Fertigungshalle an der Pusepenke-Kattu an die Arbeit machen. »Alles in Ordnung?«, fragt Jonas und blickt sich verstohlen im Treppenhaus um. Jonas Lamberg, Eliels langjähriger Chauffeur und Leibwächter, begleitet ihn auch an diesem Abend und wird dann am Steuer des Maybach in der Mukkaleisenkattu warten, bis Eliel fertig ist. Danach wird Jonas ihn zum Festplatz bringen, der im benachbarten Viertel ist. Normalerweise würde Jonas jetzt schon Feierabend machen, aber die Lage ist im Moment nicht normal. Viele gewöhnliche Menschen hassen Eliel Zetterborg und den Vorstand der Real Est aus tiefstem Herzen. Deshalb ist es besser, wenn Jonas den ganzen Abend in der Nähe bleibt. »Danke, ja. Wir sehen uns bald unten wieder«, antwortet Eliel, schließt die Tür auf und gibt den Code in die Alarmanlage ein. Jonas nickt knapp, späht nach oben und geht dann zu Fuß die Treppe hinunter. Das tut er jeden Abend, um sich zu vergewissern, dass sich niemand ins Treppenhaus geschlichen hat, der dort nicht hingehört. Jonas ist loyal und gewissenhaft. Er war früher beim Einsatztrupp der Polizei und ist immer noch gefährlich, obwohl er schon fast 50 und unbewaffnet ist. Eliel Zetterborg klopft die Schuhe auf der Fußmatte ab und zieht den Mantel aus, der auf dem Weg vom Auto zur Haustür an den Schultern nass geworden ist. Die Wohnung duftet nach dem neuen Putzmittel, das die Putzfrau auf seine Bitte gekauft hat. Es überdeckt den muffig süßlichen Geruch der Antiquitäten und der aus der Kriegszeit stammenden Möbeltextilien, gegen den Eliel in letzter Zeit eine Antipathie entwickelt hat. Dieser Geruch erinnert ihn daran, dass er alt geworden und, wie alle anderen auf Erden, dazu verurteilt ist, früher oder später zu sterben. In seinem Fall zweifellos früher. Seit Annemaries Dahinscheiden erscheint ihm jeder Tag wie ein langsames Abgleiten zum Tod. Es ist, als würde sein Herz von Tag zu Tag seltener schlagen, bis es eines Nachts plötzlich stehen bleibt und ihn von seiner Qual erlöst. Eliels Blick fällt auf die gelbe Plastiktüte, die im Flur herumsteht. Die Putzfrau hatte die Bücher am Vormittag in die Stadtbibliothek in der Ricardinkattu bringen und bei der Gelegenheit die Vorbestellungen abholen sollen. Verflixt. Die Frau wird offenbar nachlässig. Eliel geht weiter, die Hände in den Hosentaschen und seufzt tief. Das Firmenjubiläum stimmt ihn nostalgisch. Ein halbes Jahrhundert. In dieser Zeit ist Real Est zu einem globalen Börsenunternehmen herangewachsen und es wird immer schwieriger, Gemeinsamkeiten mit dem kleinen Metallbetrieb zu finden, den er vor 50 Jahren mit Etu gegründet hat. Das Jahr 1970 war wie eine andere Wirklichkeit. Das von Kekkonen geführte, finnlandisierte Land unterschied sich fundamental vom heutigen Finnland, im Guten wie im Schlechten. Aus der Sicht seiner Eltern zweifellos im Schlechten. Eliel Zetterborgs Vater war Politredakteur bei der Zeitung Helsingin Sanomat und trat entschieden für die Pressefreiheit ein. Seine Mutter machte als Bühnenschriftstellerin Karriere. Die künstlerischen und liberalen Zetterborgs empfanden die Nachkriegsatmosphäre als bedrückend und einlullend. Vielleicht war das einer der Gründe, weshalb ihr einziger Sohn Eliel ein aktiver Gegner der Selbstzensur wurde, die der finnische Staat gegenüber der Sowjetunion betrieb. Andererseits profitierte die EZEM Ruhrsystem AG, die im Zusammenhang mit der Fusion und der Börsenlistung im Sommer 1990 den Namen Real Est AG annahm, besonders in den 1980er Jahren erheblich vom bilateralen Handel zwischen den beiden Ländern, was seine Auffassung von der Sowjetunion deutlich positiver färbte. Solange der Nachbar im Osten zufrieden war, lief das Geschäft.